Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie uns zuhören. Herzlich willkommen zu Durch die Bibel. Unsere Entdeckungsreise führt uns zurzeit durch das alttestamentliche Buch der Psalmen. Zu dieser Entdeckungsreise sind wir erst vor kurzem aufgebrochen. Ein herrlich aufbauender Psalm 1 mit dem glückseligen, dem gesegneten Menschen liegt hinter uns. Nun stoßen wir in Psalm 2 auf das ernüchternde Gegenteil, nämlich den ungesegneten Menschen. Er befindet sich im Aufstand gegen Gott. Wie schon in der Einführung zu den Psalmen erläutert, ist dabei bemerkenswert, dass in den Psalmen eine gewisse Ordnung entdeckt werden kann. Sowohl Psalm 1 vom glückseligen Menschen als auch Psalm 2 vom rebellischen Menschen, beide befinden sich im sogenannten Schöpfungsabschnitt der Psalmen. Die Anordnung entspricht in diesem Punkt in verblüffender Weise auch inhaltlich der Anordnung des ersten Buches Mose, dem Buch über die Schöpfung. Die Schöpfung beginnt mit dem vollkommen gesegneten Menschen im Garten Eden. Doch dann suchte er Gott nicht mehr, sondern probte den Aufstand und rannte vor Gott weg. Ebenso finden wir dies in Psalm 2 vor. Er beinhaltet entscheidende Aussagen über die in unserer Welt wirksamen Ereignisse und Kräfte. Bei genauerem Betrachten können wir erkennen, dass es sich nicht um einen linearen Ablauf handelt, sondern eher um verschiedene Szeneneinstellungen. Es wirkt geradezu, als ob auf Erden und im Himmel eine Kamera postiert wäre und wir ihrem Blickwinkel sowohl hier unten als auch droben im Himmel folgen. Ich finde, es ist eine aufregende, ja eine dramatische Sache. Gottes Geist führt uns in Psalm 2 zu Perspektiven, die über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen. Szene 1. Wir folgen dem Blick auf die Erde und hören die Stimme von Menschenmassen. Ein kleiner Mann hält seine kleine Rede in seiner kleinen Rolle, die er spielt. Um es mit Shakespeare zu sagen, ein armer Komödiant, der sorget und stolziert, sein Stündchen auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Szene 2. Der Blick richtet sich auf die himmlische Region. Gott, der Vater, spricht. Der Blick wandert zu seiner rechten Seite. Gott, der Sohn, spricht. Es folgt ein Perspektivenwechsel. Der Blick richtet sich wieder auf die Erde und Gott, Heiliger Geist, hat das Wort. Schauen wir uns die Präsentation nun im Detail an. Der Fokus liegt auf der Erde, auf den Menschen. In Psalm 2, Vers 1 wird uns die Frage gestellt, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Vergeblich bedeutet nichtig und sinnlos. Das heißt, dass diese große Protestbewegung, die die Menschheit in einer Massenbewegung vereint, niemals erfolgreich sein wird. Es ist eine leere, sinnlose Sache, welche so viele Menschen zusammengebracht hat. Um was geht es nun eigentlich? Ich lese den folgenden Vers 2. Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Die Könige der Erde sind die politischen Führer. Die Herren, die Rat halten, stehen für die geistliche Leiterschaft. Das bedeutet, dass sowohl die Volksmassen als auch die politische und geistliche Führungselite sich in dieser Protestbewegung vereinigen. Folgerichtig fragen wir uns, gegen was erheben sie sich? Gegen wen sind sie? Die Antwort lautet, gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Der Gesalbte heißt in Hebräisch Messia und im Griechischen des Neuen Testaments Christos. Für uns in Deutsch Christus. Mit anderen Worten, hier läuft eine weltweite Bewegung ab gegen Gott und gegen Christus. Eine nächste Frage drängt sich auf. Wann hat diese Bewegung begonnen? Die Antwort erhalten wir durch die Schrift. In Kapitel 4 der Apostelgeschichte erfahren wir von der ersten Verfolgung, die gegen die Gemeinde ausbricht. Nachdem Petrus und Johannes bedroht worden waren, kehrten sie in die Gemeinde zurück und berichteten über ihre Erlebnisse. Die Reaktion darauf? Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, »Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, gesagt, und jetzt folgt ein Zitat aus Psalm 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Soweit aus Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 24 bis 26. Im direkt folgenden Vers 27 steht, inspiriert durch den Heiligen Geist, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Merken wir auf, hier befindet sich die besagte Bewegung gegen den Herrn in den Anfängen. Und der Heilige Geist führt uns zurück zu Pilatus, als er sich mit den religiösen Führern und Herodes verbündete gegen Jesus. Es geht deutlich gegen Gott und Christus. Oft höre ich Einwände, du glaubst wirklich, dass sie alle gegen Christus sind? Und ich bejahe dies. Manchmal werde ich gefragt, Dr. McGee, glauben Sie, dass die Welt besser wird? Und ich sage, ja, natürlich. Und wenn Sie mich fragen, ob sich nicht alles zum Schlechten wendet, dann bejahe ich das auch. Meiner Meinung nach ist das kein Widerspruch, da beides zutrifft. Das Gleiche möchte Jesus in seinem Gleichnis vom Sämann ausdrücken. Der Herr erklärt, dass er ein Sämann ist und Samen in der Welt aussät. Dann weist er uns darauf hin, dass ein Feind gekommen ist und Unkraut dazwischen gesät hat. Die Knechte wollten nun auf das Feld und das Unkraut herausziehen. Als ich als junger Pastor in den Dienst ging, wollte ich genau dies tun. Ich war der beste Unkrautjäter weit und breit. Bald schon lernte ich, natürlich auf die harte Tour, dass wir nicht dazu berufen sind, das Unkraut zu rupfen. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Menschen versuche, besser zu machen. Mit Vernon McGee habe ich schon genug zu tun. Da bleibt mir keine Zeit, mich auch noch um andere zu sorgen. Der Herr sorgt sich um sie. Präziser ausgedrückt, Jesus sagt uns, dass der Weizen wächst und das Unkraut unter dem Weizen wächst mit. Er wird Unkraut vom Weizen trennen. Er wird sich darum kümmern. Schauen wir auf das Heute, so können wir sagen, das Gute wächst. Ist Ihnen klar, dass noch zu keiner Zeit so viel biblische Lehre verkündet wurde wie in unserer Zeit? Wir sind schon stolz auf unser Radioprogramm, das die Bibel verbreitet. Doch da gibt es andere, die schon viel früher Gottes Wort unter die Leute brachten. Auf viel mehr Wegen denn je wird Gottes Wort heutzutage weitergegeben. Der Weizen wächst also. Aber wir wissen ebenso, das Unkraut wächst mit. Das Böse nimmt zu. Die aktuell herrschende Opposition gegen Gott und Christus ist unfassbar. Es gibt unzählige Erlebnisse mit dem Feind, von denen wir erzählen könnten. Heutzutage ist es sogar möglich, dass sich eine ganze Nation bildet, in denen der Atheismus die grundlegende Philosophie in Politik und Gesellschaft ist. So etwas gab es zuvor noch nie. Die alte heidnische Welt war nicht atheistisch, also gottverleugnend, sondern im Gegenteil, sie war polytheistisch. Die Menschen beteten viele Götter an. Es liegt womöglich daran, dass sie zeitlich zu dicht an der Offenbarung Gottes waren. Noah zum Beispiel lebte zur Zeit eines Mannes, der Adam noch gekannt hatte. Wenn man so nah dran ist, kann man Gott nicht verleugnen. In Noahs Tagen war die Welt zwar voller Gewalt, aber es gab gewiss keine Atheisten. Unter Gottes 10 Geboten befindet sich zum Beispiel kein Gebot gegen den Atheismus, also gegen den Glauben, dass es keinen Gott gibt. Es gibt jedoch 2 Gebote gegen Polytheismus. Es ist das erste und das zweite Gebot. Ich lese aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 3 bis 5. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das waren Gebote gegen viel Götterei. Kommen wir nun in die Zeit von David, dann begegnen uns schon Atheisten. David sagt über sie in Psalm 14, Vers 1, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Das hebräische Wort für Tor oder Töricht bedeutet so viel wie verrückt. So bezeichnet die Schrift es als verrückt, nicht zu glauben, dass es Gott gibt. Wer auch immer hochgebildet ist, aber Gott verleugnet, der wird von Gott für verrückt erklärt. Meiner Meinung nach herrscht überall auf der Welt Widerstand gegen Jesus Christus, ganz egal, ob wir uns diesseits oder jenseits einer bestimmten politischen oder kulturellen Ausrichtung befinden. Oft höre ich den Einwand, dass doch so viel von Jesus geredet wird und wie wundervoll er doch sei. Haben wir schon jemals darüber nachgedacht, dass der Jesus der Bibel und der Jesus des Liberalismus nicht identisch sind? Außerdem gab es nie in Wirklichkeit den Jesus des Liberalismus. Vor vielen Jahren war ich Pastor in der Stadt Los Angeles. Ganz in der Nähe leitete der führende liberale Pastor eine Gemeinde. Tatsächlich schätzte ich ihn sehr, denn er war authentisch. Zum Beispiel sagte er frei heraus, dass er nicht an die Jungfrauengeburt glaubte. Er redete nicht, wie so viele andere, um den heißen Brei herum. Sowohl er als auch ich, wir beide hatten ein Radioprogramm, in dem wir Anfragen unserer Hörer beantworteten. Und was soll ich sagen, die Hörer fütterten uns sozusagen gegenseitig mit Fragen, so dass wir uns positionieren und Farbe bekennen mussten. Und so wurde deutlich, dass mein lieber Kollege weder daran glaubte, dass Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben sei, noch glaubte er an die Auferstehung Jesu. Da wurde mir klar, der Jesus, an den die halbe Welt heutzutage glaubt, existiert überhaupt nicht. Er hat nie gelebt. Aber gegen den Jesus, von dem in der Bibel die Rede ist, gegen ihn erhebt sich in unserer Welt Widerstand. Es ist eine sich wahrhaft aufbäumende Opposition, die sich gegen Gott und Christus in unseren Tagen aufstellt. Wenn uns dies klar ist, stellt sich als nächste Frage, wie manifestiert sich dieser Widerstand? Schauen wir wieder genau hin in Psalm 2, nun Vers 3. Die Menschen sagen, lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Welche Bande Gottes gibt es in der Familie der Menschheit? Die Ehe zum Beispiel. Gott setzte die Ehe ein zum Wohle der Menschen. Ob du Christ bist oder nicht, Gott gab den Menschen die Ehe. In unserer heutigen Zeit wollen sie die Ehe nicht nur loswerden, sondern sie haben sich ihrer schon entledigt. Sie sagen auch, lasst uns ihre Fesseln von uns werfen. Die 10 Gebote sind beispielsweise solche Fesseln. Sollte mich jemand beschuldigen, ich hätte gesagt, dass wir die 10 Gebote nicht brauchen, so stimmt dies nicht. Wir müssen unterscheiden. Erstens, wir sind nicht gerettet dadurch, dass wir die Gebote halten. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert nicht. Und zweitens, Gott hat uns die Gebote gegeben zum Schutze der Menschen. Heutzutage werden Gottes Gebote verworfen und ignoriert. Wir erleben, dass seine Gebote nicht mehr beachtet und gar verdreht werden. Ein Blick in die Welt, in der wir leben, kann verstörend sein. In der politischen Welt herrscht Chaos, in der moralischen Korruption. In der geistlichen Sphäre dominieren Kompromisse und Gleichgültigkeit. Und im sozialen Bereich entweder Ungerechtigkeit oder auf der anderen Seite kuschelige Bequemlichkeit. Aber Gott sei Dank schwenkt nun die Perspektive in Psalm 2 auf Gott, den Vater. Was denkt er darüber? Was empfindet er? Wir lesen es direkt im Anschluss in Vers 4. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Gott ist nicht erschüttert und hat auch keine Befürchtungen. Er lacht. Und um welche Art von Lachen handelt es sich? Eines ist klar. Hier geht es nicht um lustiges Lachen. Gott macht hier keine Witze. Ich möchte nicht missverstanden werden. Natürlich gibt es in der Bibel Humor. Es ist wahrhaftig ein voller Erfolg des Teufels, so vielen Menschen vorzugaukeln, dass es in der Gemeinde todernst zugehen müsste. Ja, ich glaube, die Bibel ist voller Humor. Diejenigen unter Ihnen, liebe Zuhörer, die schon seit längerer Zeit mit uns die Bibel studieren, wissen, dass in der Bibel viel Witz und Feinsinniges zu finden ist. Bei Gott wird es eines Tages umso aufregender sein, es wird lauter Freude sein. Darauf freue ich mich schon jetzt. In diesem Sinne, Gott hat Humor, und wir finden ihn in seinem Wort, Aber wie können wir nun verstehen, dass er, wie es in Psalm 2 heißt, im Himmel wohnt und lacht und ihrer spottet? Schauen wir es uns aus Gottes Blickwinkel an. Gott sitzt hoch droben, erhöht auf seinem Thron, und weit, weit unten marschieren ein paar Zwerge auf. Ihre winzigen Fäustchen haben sich gegen den Himmel erhoben, und sie fordern Gott auf: »Na komm schon raus, wir wollen gegen dich kämpfen.« Und Gott blickt hinunter auf diese armseligen Wesen. Die Szene ist wirklich grotesk. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Es wird deutlich, kleine Menschen in Opposition gegen den großen Gott haben nicht lange Bestand. Wir wissen es aus der Geschichte. Die Hitlers, die Mussolinis und die Stalins dieser Welt redeten viel, kamen und gingen. Der Mensch spielt nur eine Rolle in einer kurzen irdischen Lebensspanne, dann ist sein Beitrag beendet. Wie lächerlich und grotesk ist es da, Gott zu bekämpfen. Weiter geht es in Psalm 2 mit Vers 5. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Hier erkennen wir Gottes Ansicht. Es ist die Rede von dem Gericht, das auf diese Erde kommen wird. Wie wirkt sich die Opposition des Menschen auf die Ziele Gottes aus? Die Antwort lautet: Gott bringt seinen Plan voran und wird seine Ziele erfüllen. Was der Zwerg von Mensch hier unten tut, wird Gott weder einschüchtern noch abhalten von seinen Werken. Was in der Tageszeitung steht, weiß Gott schon vorher. Es gibt nichts, was ihn überraschen könnte. Er verfolgt seine Ziele, die nach meiner Ansicht himmlischer und irdischer Art sind. Zum Beispiel durch das Leiden, den Tod und die Auferstehung seines Sohnes vollendete er den Plan, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, wie es im Hebräerbrief Kapitel 2 heißt. Gott wirkt aktuell daran. Menschen in seinem Namen herauszurufen, das ist sein Ziel. Gott hat jedoch ein weiteres Ziel. Wir lesen im nächsten Vers von Psalm 2: Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Gott geht heutzutage in diesem Ziel voran, unausweichlich, kompromisslos, ohne Zögern. Er will und wird den Thron errichten, auf dem Jesus Christus auf Erden thronen wird. Wir kommen in Psalm 2 jetzt zu Vers 7. Der Blickwinkel ändert sich. Unser Blick richtet sich auf Gott, den Sohn. Er sagt: Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Dieser Satz weist uns darauf hin, und die Theologen unter uns wissen es, dass der Herr Jesus alle Beschlüsse Gottes ausführt. Hier nun der ganze Vers 7. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Übrigens benutzen die Zeugen Jehovas diesen Vers sehr häufig. Ich wünschte, sie würden bis zum Ende zuhören, um zu verstehen, was der Vers bedeutet. Es wäre sehr hilfreich für sie zu erkennen, dass es hier nicht um die Geburt Jesu Christi geht. Das lässt sich erkennen, wenn wir das Neue Testament aufschlagen und den Heiligen Geist reden lassen. Der Apostel Paulus zitierte genau diesen Vers 7 aus Psalm 2, als er in der Stadt Antiochia in Pisidien predigte. Für mich eine seiner großartigsten Predigten. Er sprach über die Auferstehung Christi. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 32 und 33. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Diese Verse aus der Apostelgeschichte machen deutlich, Psalm 2, Vers 7 bezieht sich nicht auf die Geburt Jesu, denn im Sinne einer Geburt hatte er niemals einen Anfang, sondern es geht um seine Auferstehung. Jesus ist der ewige Sohn Gottes und Gott ist der ewige Vater. Und das waren sie schon in Ewigkeit, auch in ihrer Dreieinigkeit. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand geboren wird, sondern damit, dass jemand von den Toten gezeugt wird. Das heißt, er ist auferstanden. Ich bedauere sehr, dass die Zeugen Jehovas dies nicht gelehrt bekommen. Forscht jedoch jemand sorgfältig im Neuen Testament, so kann er deutlich erkennen, dass Jesus Christus nicht erschaffen ist. Er ist Theos Anthropos, Gott und Mensch. Psalm 2 unterstreicht dies. Wir lesen weiter in Vers 8. Gott, der Vater, spricht: Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Die Herrschaft über das gesamte Universum wird in der Hand eines Mannes liegen, dessen Hände von Nägeln durchbohrt wurden. Er wird kommen und regieren. Dieser Vers wurde übrigens oft auf Missionskonferenzen in der Predigt verwendet. Ich glaube, ich habe schon ein Dutzend Missionspredigten mit genau diesem Text gehört. Dort gehört er allerdings absolut nicht hin. Er hat mit Mission nichts zu tun. Denn in dem direkt folgenden Vers 9 steht: Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen. Wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Was meinen Sie? Ist das die gute Nachricht von der Gnade Gottes, die wir heute verkünden sollen? Nein, das ist sie offensichtlich nicht. Diese Textstelle bezieht sich nicht auf das erste Kommen Christi, sondern auf sein zweites Kommen, wenn er auf die Erde kommt, um zu richten. Wir müssen Gott nicht erklären oder entschuldigen. Er teilt uns mit, dass er auf diesen kleinen Planeten kommen wird und dem Aufstand gegen ihn ein Ende setzen wird. Mit eisernem Zepter wird er seine Widerstreiter zerschmettern. Sicher klingt das nicht schön, das muss es auch nicht. Wir sollen es ihm glauben, denn er hat es gesagt, und er wird es auch tun. Wenn Jesus wiederkommt, wird er so kommen, wie Gott es sagt. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Es ist Gottes Plan, bei seinem zweiten Kommen auf Erden den Aufstand niederzureißen. Dieses Friede-Freude-Harmonie-Denken bezüglich seiner Wiederkunft ist so trügerisch. Sie und ich, wir leben in einer Welt, die unaufhaltsam auf den Tag des Gerichts zugeht. Gott wird richten. Wir befinden uns in Psalm 2 und die Szene wechselt vom Himmel zur Erde. Jetzt spricht Gott, der Heilige Geist. Hören Sie nun die Verse 10 bis 12. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Eines der erstaunlichsten Dinge, die ich über die Jahre in der Bibel entdeckt habe, ist eigentlich eine Nebensache. Gott hatte im Zuge der Weltgeschichte stets eine Botschaft für die Herrscher dieser Welt. Damals im alten Ägypten, Pharao auf dem Thron und der junge Josef im Gefängnis, Gott holte Josef genau zum richtigen Zeitpunkt aus dem Kerker und machte ihn zum Ministerpräsidenten des Pharaos in einer der entscheidendsten Phasen der Weltgeschichte. Das ist die Art, wie Gott handelt. Als später die Weltmacht Babylon emporstieg, stellte Gott den jungen Daniel, dem König Nebukadnezar, zur Seite. Daniel wurde nicht nur sein Ministerpräsident und Berater, sondern brachte dem König auch die lebensrettende Kenntnis des lebendigen Gottes. Gott behielt Daniel im Amt, bis der persische König Kyros den Thron bestieg. Kyros erließ seine Gesetze sogar im Namen des lebendigen Gottes. In Anspielung auf Vers 11, dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, pflegte mein früherer Lehrer Dr. Jill zu uns Studenten zu sagen: Küsse den Sohn. Das ist eine alttestamentliche Ausdrucksweise und meint: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Küsse den Sohn. Denken Sie auch, was ich denke? Richtig, Judas küsste den Herrn. Und was sagte der Herr daraufhin? Die modernen Theologen diskutieren über Vorherbestimmung, über Gottes Allwissen und Vorwissen, über Erwählung und darüber, dass Judas nicht anders konnte, da es ihm angeblich vorherbestimmt war, dass er es tun würde. Das zu klären überlasse ich den Theologen. Ich bin nur ein kleiner Prediger, der davon nicht viel Ahnung hat. Ich wiederhole meine Frage. Ist Ihnen aufgefallen, was Jesus nach dem verräterischen Kuss zu Judas sagte? Es steht in Matthäus 26, Vers 50. Mein Freund, dazu bist du gekommen? Warum sagte Jesus das? Er wusste doch, warum Judas ihn geküsst hatte. Warum nannte er ihn dann Freund? Was wollte er damit sagen? Ich stelle mir vor, dass Jesus zu ihm damit sagt: Judas, du hast mich geküsst und damit gerade eine Prophetie erfüllt. Jetzt sind all die Theologen zufrieden, die da noch kommen werden. Du aber bist jetzt frei, umzukehren und mich anzunehmen. Du bist frei, den Kuss des Verrats in einen Kuss der Annahme umzukehren. Judas, du kannst das tun, du bist frei in deiner Entscheidung. Gottes Geist sagt, küsse den Sohn, glaube an den Herrn Jesus Christus, und du wirst gerettet werden. So wirkt der Geist Gottes heute in dieser Welt und sagt den Menschen, küsse den Sohn, bevor es zu spät ist, glaube an den Herrn Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Eines Tages wird er wiederkommen und seine Königsherrschaft hier auf Erden aufrichten. Er wird regieren und jeden Aufstand gegen ihn niederwerfen. Er wird dieser kleinen Erde seinen Frieden bringen. Als junger Pastor wurde ich einmal von ein paar Freunden, die mir etwas Gutes tun wollten, zu einem Symphoniekonzert eingeladen. Ich hatte keine Ahnung von dieser Art von Musik. Und als die ersten Töne erklangen, war ich vollkommen verwirrt, weil alles so chaotisch war, disharmonisch, einfach schrecklich. Doch die Musiker stimmten nur ihre Instrumente. Dann wurde es mucksmäuschenstill. Der Dirigent stellte sich auf sein Podest und nahm einen Taktstock zur Hand. Erst dann ging es richtig los. Und was soll ich sagen? So etwas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Was für eine Harmonie! Welch ein wundervoller Einklang! Und welch ein Kontrast zu der Welt, wie wir sie heute oft erleben. Jedes kleine Grüppchen will sich Gehör verschaffen. Jeder will gefragt oder ungefragt loswerden, was er denkt. Wer will nicht die erste Geige spielen? Alles in allem ist es ein schrecklicher Ohrenschmaus. Nichts als Missklänge. Jedes Instrument ist total verstimmt. Wenn aber Jesus wiederkommt auf diese Erde, wird er mit seinem Zepter regieren und alles entfernen, was nicht mit ihm im Einklang ist. Liebe Hörer, wir sind am Ende von Psalm 2 angekommen. Er schildert uns recht drastisch den Aufstand der Menschen gegen Gott. Wir sehen, was Gott, der Herr, darüber denkt und erfahren, dass Jesus kommen wird, zu richten und zu retten. Der entscheidende Segen steht in der letzten Zeile in Vers 12. Wohl allen, die auf ihn trauen. In dieser Gewissheit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal, Gott befohlen.